Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Montag, der 19. Mai 2025. Willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonomen. Hallo Jens, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Jens, ich habe irgendwann mal in einer Folge erwähnt, dass ein Jens auftauchen wird. Er wird erscheinen, da ist er. Und entgegen unseren Gepflogenheiten und nach viel Zuschauerinnendruck wird Jens ganz kurz erklären, wer er ist und was er hier macht.
Danke, Marco. Ja, ich bin dem Aufruf gefolgt. Marco, du hattest ja, ich glaube, vor 2 oder 3 Folgen mal gesagt, ihr sucht neue Hosts. Und als langjähriger Hörer und als Mensch, der in der Finanz- und Kapitalmarktbranche arbeitet, aus München heraus, habe ich mir gedacht, die Chance, die lasse ich mir nicht entgehen. Und ja, hier bin ich. Ja. Ich muss ja sagen, Mikroökonomen finde ich ja einfach einen grandiosen Namen für einen Wirtschaftspodcast und versuche jetzt sozusagen die Mikroökonomie doppelt mit der Makroökonomie verbinden, weil Makroökonomie mache ich tatsächlich ganz, ganz viel und viel Kapitalmarktanalyse beruflich und ja, freue mich.
Ja, es war mal ein dummer Scherz vom Ulrich, der Mikroökonom, der Ökonom, der in ein Mikro quatscht und aus dem Scherz wurde dann ein Podcast. So geht's manchmal im Leben. Wir haben heute ein paar Themen. Einmal Flugpreise in den USA. Dann haben wir die Produktivität. Wo bleibt denn der große Produktivitätsschub? Da wirst du dich drum kümmern. Und zwar durch die Digitalisierung und KI. Naja, gut, die KI, die kommt, glaube ich, so gerade. Ne? Und daran anschließend wollen wir uns nochmal über die Zölle unterhalten und wie sich das so ein bisschen auslässt. Ist jetzt, glaube ich, auch ein Dauerthema, da kann man jetzt jede Folge irgendwas dazu machen. Aber vorweg die aktuellen Hinweise, die dieses Mal nicht so viele sind. Ich bin ja weiterhin der Meinung, so zur Verbreiterung der Hostbasis dürften noch mehr Leute Hallo sagen. Meldet euch, falls ihr daran interessiert seid. Bei den Mikroökonomen haben wir aktuell eine Folge im Premium-Feed. Das ist der Rico Schmelig mit der Automobilindustrie zu Thüringen. Ach nee, wir haben seit heute noch eine zweite Folge, nämlich mit Julian Hinz zu den Zöllen. Also mal so ganz grundsätzlich zu den Zöllen, was sie sind, was da so dahinter steckt und wie sich das wirtschaftlich vermutlich anhand eines Modells hergeleitet auswirken wird. Ich glaube, das ist eine ganz gute Folge, auch im Sinne von ein paar Grundsatzgedanken am Ende. Reden wir auch darüber, ob man jetzt Zollkrieg sagen soll oder ob das Strafzölle sind, die der Trump dann macht oder eben auch nicht Strafzölle, wie man das am besten benennt. Also da habe ich mal versucht, so ein paar ganz grundsätzliche Sachen abzudecken, die mich auch so ein bisschen in den öffentlichen Diskursen beschäftigt haben. Bei der Foreign Times haben wir aktuell was zu Georgien mit Stefan Meister über die Proteste und naja, da sieht es ja auch nicht so gut aus für die Protestierenden, darüber reden wir. Alles andere sind wir in der Vorbereitung. Also da kommen wir dann erst noch dazu. So, ansonsten haben wir unsere Newsletter auslandsbericht.de. Da, wo ich jetzt gerade dabei bin, etwas zu schreiben über die Tech-Pros und mikronews.de. Das ist der Newsletter der Mikroökonom. So, all das wird ermöglicht durch eure Spenden, für die wir uns sehr herzlich bedanken. Also Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge, Zuspruch, Liebe und so weiter. Alles, was ihr so tut für uns oder über uns. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken, denn erst dadurch werden wir hier möglich. Also ihr schafft uns. Und wir schaffen dann die Sendungen. Dankeschön. Ja, ansonsten könnt ihr uns erreichen, mh@mikroökonomen.de. Ne? Lob, Kritik, Hinweise, Beschimpfungen. Beschimpfungen an mich, das Lob reiche ich weiter. Und ihr findet uns auf Mastodon und Reddit. Und soweit ich weiß, ist bei den letzten Veröffentlichungen jetzt auch nichts mehr schiefgegangen mit den Dateien. Werfe ich jetzt natürlich einen besonderen Blick gerade drauf. Mal sehen, wie lange das vorhält. Nein, also das soll natürlich nicht vorkommen. So, wir reden heute nicht über und ehrlich gesagt, ich habe gar keine Ahnung, weil ich mit so vielen Dingen gerade beschäftigt bin, worüber ich gar nicht mehr reden möchte. Ich habe aber das Gefühl, deutsche Politik ist so ein Dauerding. Ich glaube vor allen Dingen Ukraine und Friedrich Merz, da rede ich jetzt gerade gar nicht drüber. Was hast du denn da so?
Also ich kann mich da anschließen, ehrlich gesagt, ja. Also deutsche Politik habe ich oder versuche ich aus meinem Leben zu verbannen oder aus meiner Aufmerksamkeit. Nee, ich möchte nicht reden über die Ratingherabstufung der USA durch Moody's. Die ist am Freitagabend amerikanischer Zeit in der Nacht von Freitag auf Samstag nach europäischer Zeit passiert. Weiß ich nicht. Ich habe es ehrlich gesagt heute früh erst gesehen. Aber Moody's ist tatsächlich ja eigentlich die letzte der drei großen Ratingagenturen, die die USA jetzt von AAA auf AA+ zurückgesetzt hat. Die Gründe sind relativ geradlinig, ja, der hohe Schuldenstand und das hohe Defizit als Folge. Ich würde nur ungern sozusagen so schnell, nachdem das passiert ist, darüber reden, deswegen heute nicht. Und worüber ich auch heute noch nicht reden möchte, weil das ist auch eine Entwicklung des Wochenendes gewesen, ist so ein Letter of Intent oder Letter of Good Faith oder wie man das nennt, also das Abkommen zwischen UK und der EU, da scheint es sich wohl abzuzeichnen, dass man jetzt auf Mitarbeiterebene geeinigt hat auf, ja, Grundlagen einer generellen Zusammenarbeit auf ganz unterschiedlichen Gebieten. Jetzt so, das ist sozusagen das Post-Brexit. Wir haben uns wieder lieb und können uns auch vorstellen, wieder mehr in den Austausch zu kommen zwischen UK und der EU. Also es geht um Studentenaustauschprogramme, gemeinsame Zusammenarbeit, was Forschung angeht. Migration ist wohl auch ein Thema gewesen und generell Kooperation in geopolitischen Fragen, ja, gerade Russland, Ukraine. Und natürlich die allseits bekannten aus der Brexit-Diskussion, diese Fangrechte, die Fischfangrechte.
Ja, ist doch nett. Also das ist ja... Ich glaube, da kann man auch warten, bis dann wirklich mal was ganz Konkretes, wo die Großen unterschreiben, dazu kommt. Dann habe ich am Anfang ein paar Kleinigkeiten. Wir nennen das auch manchmal Nachklapp, aber ich weiß nicht, das ist diesmal wirklich so klein, dass ich da Kleinigkeiten hingeschrieben habe. Und zwar gab es in den letzten Wochen, nachdem Trump seine Zollkaskade da losgelassen hat, ja sehr viel Berichterstattung über die 10-jährigen US-Bonds, dass die quasi die Zinsen steigen würden und sich der Spread zu den 2-jährigen US-Bonds ausweitet, was auf einen gewissen Stress im Markt oder auch auf ein gewisses Misstrauen im Markt gegenüber den USA und ihrer langfristigen Finanzierungsfähigkeit hinweisen könnte, woraus dann einige gleich wieder den Untergang des Dollars gemacht haben. Die Abstufung von Moody's passt da eigentlich ganz gut hinzu, weil die natürlich auch in dieses Ding reinspielt, wie tragfähig sind eigentlich die Schulden und über 2 Jahre vielleicht gar kein Problem, aber ist es über 10 Jahre auch so? Risiken steigen. Also da sieht man das so ein bisschen. Und ich habe mir da mal den Spaß gemacht und ich werde euch das auch verlinken, den Spread zwischen den 2- und 10-jährigen Anleihen, also US-Anleihen, über einen längeren Zeitraum angeschaut, nämlich seit 1980. Das gibt's ja schön im Internet zu sehen. Und da muss ich sagen, wenn man das über den Zeitraum betrachtet, da könnte man schon fast behaupten, aber wir sind ja noch mitten in der Bewegung, deswegen behaupte ich es jetzt nicht, dass man da aktuell erstmal nur ein Niveau sieht, was einer Normalisierung entspricht.
Ja, das ist so das langfristige Mittel, ne? Jetzt
genau, sind wir
bei 50 Basispunkten.
Und natürlich, wie gesagt, wenn etwas in einer Bewegung ist, weiß man ja nicht, wie die sich auslässt. Aber aktuell würde ich darin noch kein Problem sehen. Und wir haben ja hier schon sehr früh versucht zu plädieren, zu sagen, Bewegung gehört halt auch zum Markt. Also sie ist erstmal nicht per se ungesund. Und ich bleib da etwas skeptisch, was so die ganzen Untergangstheorien explizit für den Dollar betrifft, auch anhand dieser Entwicklung hier. Und die zweite Kleinigkeit, bei den Zöllen gab es ja, wie wir beobachtet haben, ein großes Thema zwischendrin, das war Apple und Apple hat ja quasi fast seine gesamte Produktion in China und ist so dermaßen abhängig von China, dass man im Grunde, naja, große Ängste bekommen kann um das Unternehmen, wenn die Zölle in der Form, wie sie da ursprünglich mal standen und aktuell ausgesetzt sind, umgesetzt werden. Und dann gab es eine Ausnahme für Elektronikteile, mittlerweile ja auch eine Einigung mit China, die für 90 Tage gilt, wo noch viel mehr ausgesetzt wird. Und Apple hat davon ja dann erstmal profitieren können. Und dann hat Apple zu seinen Quartalszahlen gesagt, naja, wir werden da jetzt so viel wie möglich in Indien produzieren und den Rest werden wir dann irgendwie über Vietnam verschiffen. Meint die China-Produktion werden wir nach Vietnam bringen und von dort aus in die USA. Und Donald Trump hat das wohl mitgekriegt. Geht ja auch nicht anders, wenn da mal alles durch die Medien läuft, ne? Und ist pissed. Also er hat gesagt, 500 Milliarden, die er da hier investieren wollt, sind ganz nett. Aber ich möchte, dass ihr hier mehr in den USA produziert. Ich will die Produktion hier haben. Und er hat das dann so verbunden mit so einer komischen Formulierung. Ich hatte vor kurzem ein Problem mit Tim Cook. Und das, ich sag mal so, das Ganze spricht im Grunde nicht unbedingt dafür, dass das Thema Zölle in naher Zukunft erledigt ist, sagen wir es mal so rum. Und in verwandter News dazu hat Trump dann kurz darauf angekündigt, dass er in 2 bis 3 Wochen Briefe versenden werde an alle Länder, mit denen man jetzt keinen Deal schließen könne, weil das ist ja alles so anstrengend. Mit so vielen Ländern kann man ja gar nicht reden, wie es da gibt. Das hat sich am Anfang auch nochmal anders angehört. Und in den Briefen wird er diese Zölle festlegen, die er dann verhängen möchte. Und sagt, er wird natürlich super fair sein, ist ja klar. Und daraus wiederum würde ich dann nochmal herleiten, also die 10% Mindestzölle, die wir ja so gerade erkennen können, die wird er wahrscheinlich nicht unbedingt, da wird er nicht drunter gehen. Also ist dann eher die Frage, wie viel die einzelnen Länder da bekommen. Und da wird es dann ganz interessant, wenn er wirklich Vietnam da nicht weiterkommt mit seinen Verhandlungen, welche Zölle er dann da am Ende verhängen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wesentlich unter dem sind, was da am Anfang stand. Weil, und da kommen wir wieder zu Tim Cook, es deutet doch wirklich schon viel darauf hin, dass diese Ausweichländer, die es da gibt, dass die wirklich in einem besonderen Fokus dieser Trump-Administration stehen. Deswegen, ich glaube, in diesen 2, 3 Wochen, vielleicht haben wir die noch Ruhe, aber es wird da weitere Unruhe geben und Donald Trump wird für sie sorgen.
Aber Marco, denkst du denn, dass Trump und seine Lakaien da in irgendeiner Art und Weise eine längerfristige, also sie haben ein Ziel, aber haben sie auch eine Strategie, wie man da hinkommt? Weil, also ich sehe es einfach überhaupt nicht, wie sie es schaffen wollen, wirklich Produktionskapazitäten in die USA zu holen und irgendwie ihre Wirtschaft nicht komplett dem Bach runtergehen zu lassen oder zumindest wirklich für große Verwerfungen zu sorgen.
Ja, also ich kann dazu ja immer nur 2 Sachen sagen. Einerseits hat Trump ja mehrfach betont, dass man auch mal bereit sein muss, Opfer zu bringen. Das ist jetzt in mindestens 2 Reden schon mal aufgetaucht. Und ich glaube, er meint das auch so, weil das langfristige Ziel, an das glaubt er. Und das ist halt so der Punkt, also dieses ideologische Moment da drin, dieser Glaube, Produktionen in die USA zurückholen zu müssen, der ist definitiv da und der ist auch, das ist nicht nur Trump, sondern das ist schon eine größere Bewegung, die du teilweise auch bei den Demokraten findest. Und die Frage ist dann nur vielleicht immer, wie viel ist die Wirtschaft bereit mitzumachen und wie groß ist der Sturm auf, nicht aufs Kapitol, aber aufs Weiße Haus, wenn es dann diese Zölle jeweils verhängt gibt. Und das Interessante war ja auch bei der Erstreaktion, dass am Markt die Beschwerde war, ja gut, wir haben jetzt schon mit Zöllen gerechnet, aber erstens sind die uns zu hoch, also okay, aber zweitens, man hätte die auch über einen längeren Zeitraum ausrollen müssen, damit man quasi sich dem anpassen kann. Und das spricht schon auch dafür, dass auch da irgendwo so eine gewisse Anerkenntnis dessen war, dass man wohl irgendwie Produktion in die USA wird verlegen müssen. Und vielleicht ist der Kampf jetzt einfach nur, wie viel der da gerade stattfindet. Darauf deutet so ein bisschen dieser Schlagabtausch Trump, oder ist ja kein Schlagabtausch, Trump haut drauf und Tim Cook schweigt. Also es deutet viel darauf hin, dass da hinter den Kulissen gerade sehr viel stattfindet. Aber eine Strategie erkenne ich da auch nicht. Ich glaube, es geht, er will einfach vorzeigen, dass da Produktion hinläuft.
Aber das wird doch in großem Maße überhaupt nicht möglich sein. Ich meine, wir reden hier über eine Volkswirtschaft, die sowieso schon am Maximum ausgelastet ist. Ja, wir haben eine Arbeitslosenquote in den USA von 4,2%. 3,5% war, glaube ich, das Low. Also ich meine, wenn man da nicht von Vollbeschäftigung spricht, ja, ich meine, Russo, ich verstehe gar nicht, wie das funktionieren soll.
Ich auch nicht. Also wenn die ganzen Migranten dann noch rausgeworfen werden, ja, die da das Zeugs ernten, da wird es ja auch nicht besser mit den Arbeitskräften. Also ich sehe das auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum Produktion also wenn man Alternativen hat, warum Produktion dann unbedingt das Ziel sein muss, weil da sind ja teilweise Arbeiten dabei, die man ja auch im Grunde nicht machen will, ne?
Ja, das ist halt wahrscheinlich dieses klassische neokonservative toxisches Männlichkeitsbild, oder?
Teilweise, ja, aber es ist halt, also es wird ja jetzt sehr viel 1930 so genannt, nicht im Sinne von Hitler, sondern Green New Deal und was damals so alles abgeschafft wurde. Und das ist halt im Grunde so ein Rückwurf auf diese Zeit davor, aber die war ja durchaus problembehaftet, ne? Aber ich sehe da auch keine Strategie und ich glaube auch, dass Trump wesentlich flexibler ist. Worauf ich nur wetten würde, wenn ich müsste, wäre eher so ein Ding, dass es halt ein fortlaufendes Thema wird. Und das ist für die Wirtschaft eigentlich hochproblematisch. Also selbst wenn der Deals macht, kann sein, dass der nach einem Jahr die wieder aufmacht, wenn dann irgendwelche Handelsbilanzdefizite ihm weiter nicht in den Kram passen.
Ja.
Und ich glaube, das ist das Problematische an der ganzen Sache. Und das mit der Produktion in die USA, ja, also ich bin gespannt, wenn die da ihre iPhones da produzieren. Also mich würden wirklich die Preise interessieren, die dann da so bei rauskommen. Und irgendwie ist es ja dann, also was halt das Sonderbare ist, wenn der Tim Cook da diese Fabriken baut bei so einem iPhone, der baut er die dann dahin und dann kostet das iPhone 3000 Euro, weil er halt die Arbeitskräfte so teuer sind. Also wenn er sie überhaupt hinkriegt. Aber lassen wir das mal alles weg, ne? Also der baut ja, dann ist er so teuer. Dann hast du ja, wenn du einen Handelsdeal mit China hast von, was weiß ich, 30%, ja, lass es mal höher sein, hast du einen Deal, 30% zahlen die Zölle, dann sind die ja immer noch billiger, die Chinesen. Und da verstehe ich dann irgendwie nicht, wie das alles funktionieren soll. Also hat Apple dann da Fabriken, wo sie dann einfach das abschreiben, die Gewinne, und das dann unterm Preis verkaufen, was, weiß nicht, wie da Gesetze in den USA sind. Ich glaube, in Europa wäre das Dumping. Also für mich passt das alles vorne und hinten nicht zusammen.
Ja, ja.
Und die Antworten, glaube ich, die werden wir auch aktuell nicht unbedingt finden, ne?
Ja, das fürchte ich auch. Aber das Interessante ist ja, und jetzt daran anschließend vielleicht so mein Quick-Take zur aktuellen Situation, ist ja, dass die Kapitalmärkte das trotzdem irgendwie alles gerade feiern, ja. Also wir haben letzte Woche Donnerstag ist der S&P, ich glaube, 3% unterm All-Time-High geschlossen. Seit den Lows irgendwie in der Woche nach dieser Ankündigung nach den Zöllen haben wir wieder 25% gemacht im S&P. Also irgendwie scheinen die Kapitalmärkte das super zu feiern, dass da irgendwie dass überhaupt Bewegung in diese Situation gekommen ist, ja. Wahnsinnig optimistisch, fand ich auch sehr, sehr überraschend, weil inhaltlich ist da ja wenig, ja. Also ich meine, China, diese Vereinbarung, die man da geschlossen hat, ist ja im Grunde genommen, naja, wir setzen jetzt erstmal noch die hohen, wirklich harten Zölle aus, warten noch ein bisschen und gucken, ob wir uns dann irgendwie einigen können und klopfen uns gegenseitig auf die Schulter und ja, versichern uns gegenseitig, dass wir es eigentlich gut miteinander meinen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, warum dann der Markt das so gut findet. Und bei diesem sogenannten Handelsabkommen mit UK, ich habe mir das mal angeschaut, das ist ein dreiseitiges PDF, das ist kein Handelsabkommen. Da werden irgendwie zollfreie Quoten für Rindfleisch aus den USA, Ethanol aus den USA und Autoteile aus UK gegenseitig benannt, die wahrscheinlich im GDP nicht mal 0,1% ausmachen, würde ich mal tippen. Und auch nur eine Absichtserklärung, um irgendwie zukünftig ein größeres Abkommen zu schließen. Irgendwie die Märkte scheinen es irgendwie trotzdem zu mögen. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Hoffnung dabei, dass sich die Situation irgendwie verbessert.
Früher hat man das mal Entlastungsrallye genannt. So eine Zug. Ja, und wir hatten das auch bei der Finanzkrise, dass 2007 quasi klar war, da kommt was auf uns zu. Es gab diese Bear Stearns Pleite, dann ging das immer weiter und trotzdem ist der Markt nicht wirklich hatte mal fluktuiert, aber er ist nicht richtig eingekracht. Ja. Das kam dann halt erst 2008 und da frage ich mich jetzt schon, ob wir jetzt nicht in genau diesem Zustand uns gerade befinden.
Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz so eine Übersicht. Also Zölle zwischen USA und China sind jetzt nicht mehr auf sanktionsähnlichem Niveau, aber immer noch so bei 40% aktuell, ja. Der Zollsatz von China gegenüber den USA-Importen liegt auch noch ungefähr bei 40%, so Pi mal Daumen im Mittel. Und der effektive Zollsatz für alle anderen Länder, für Importe aus allen anderen Ländern, ist in den USA ungefähr bei 11%. Ich meine, du hast es ja schon gesagt, ja. Ich würde eher davon ausgehen, und da stimme ich schon mit dir überein, dass die dann eher das aktuell so ein bisschen das Minimum sind, ja, wenn jetzt Trump wieder anfängt, hier irgendwie Briefe zu schreiben an you name it, ja, dann, keine Ahnung, Vietnam, Südkorea und diese ganzen kleinen anderen Länder noch, ja, also, und auch mit der EU, da ist ja eigentlich noch nicht wirklich viel passiert, man ist wohl in den Gesprächen, gleichzeitig gibt es aber auch noch das Thema, dass ja, das US-Handelsministerium sich noch über, ja, Zölle in den Sektoren für Halbleiter, Unterhaltungselektronik, Pharmazie, Metalle, da will man sich auch noch Gedanken machen, weil wie man da irgendwie reingeht. Also ich würde erwarten, dass da schon noch in den kommenden Wochen noch der ein oder andere Klopper irgendwie rausgeholt wird. Und wenn es nicht der Fall sein sollte, dann ist es natürlich schon, finde ich, ein relativ interessantes Signal, dass sie wohl von diesen Importzöllen als Politikmaßnahme oder als wirtschaftspolitische Maßnahme irgendwie Abstand nehmen über die Zeit, dann würde ich sagen, okay, dann sind die Märkte nicht auf dem falschen Fuß erwischt, dann ist diese Erholung schon irgendwie sinnvoll. Ja, ich meine, nichtsdestotrotz, wir werden trotzdem, glaube ich, in einer Welt landen, in dem die Importzölle für die US-Bürger hoch sind und letztlich wird das Anpassungen der Wirtschaft nach sich ziehen. Und für mich ist eigentlich die große Frage, wie wird das weitergegeben? Ja, also sind US-Unternehmen willens, die höheren Preise an den Konsumenten weiterzugeben? Oder geben die Margen nach einfach für die US-Unternehmen? Wir hatten ja jetzt die letzten zwei Wochen.
Beides, ne?
Ja, aber interessanterweise, also wir hatten ja letzte Woche die Produzentenpreise in den USA und die sind gesunken und zwar zum ersten Mal seit der Corona-Krise. Also offensichtlich ist es so, dass insbesondere bei den Güterpreisen, die für Dienstleistungen verwendet werden, ja, also Wholesales ist das hauptsächlich, dass da die Preise tatsächlich eingebrochen ist ein großes Wort, ja. Aber wir haben im Vergleich zum März 0,7% niedrigere Produzentenpreise im Dienstleistungssektor, also Services, gesehen als im März, als im Vormonat. Und das deutet dann schon auf niedrigere Margen hin, ja.
Ja, also Walmart hat jetzt verkündet, dass sie jetzt erst die Preise anheben werden, zollbedingt. Das heißt, das kommt jetzt alles erst. Die haben sich ja bisher zurückgehalten. Deswegen bin ich jetzt noch so ein bisschen vorsichtig, da eine Wertung zu treffen. Ich glaube, das ist jetzt nichts, was sich quasi unmittelbar ausspielt, sondern also das spricht dann, das sagt dann natürlich in dem Moment, geht es erstmal auf die Marge drauf. Aber was jetzt so langsam kommt.
Ja, ich meine, das Interessante ist ja auch, dass eigentlich Güter im Konsumentenpreisindex, ja, also in der Consumer Inflation, einen relativ kleinen Anteil nur haben. Also ich meine, das meiste sind einfach ja, irgendwie Ausgaben für Wohnen, ja, diese Shelter-Komponente im CPI. Das macht ja allein, ich glaube, 50% des gesamten CPIs aus in den USA. Und so klassische Güter, die man sich so einkauft als Waren, naja, das sind vielleicht 18% oder so des CPI. Also da braucht man schon ordentliche Inflation auf der Güterseite, bis dann wirklich die Konsumentenpreise nachhaltig steigen, ja. Ich glaube, das vergisst man immer so ein bisschen, dass es eigentlich...
Im CPI meinst du jetzt?
Ja, ja, im CPI, genau, richtig, ja. Dass in diesem Warenkorb einfach Dienstleistungen und insbesondere halt Housing so ein unglaublich hohes Gewicht hat. Und das wirst du natürlich zumindest nicht in der ersten Runde bei diesem ganzen Importzoll-Zirkus sehen, sondern das sind halt dann alles Zweit- und Drittrundeneffekte. Also Fazit ist, im Grunde genommen sehen wir diese inflationären Impulse aus den Zöllen noch nicht wirklich in den großen Makrodaten, ja, so wie Consumer-Inflation oder Produzenteninflation, da sieht man es noch nicht.
Ja, und dazu passend habe ich mich mal mit den Flugpreisen beschäftigt, weil das ja so ein Ding ist, wo man so immer so ein paar Instinkte hat, aber Flugpreise, habe ich so das Gefühl, sind so eine ganz spezielle Geschichte, die immer irgendwie anders läuft, als selbst die Fluggesellschaften denken, dass es läuft. Und wenn ich sage Flugpreise, ist es jetzt in dem Fall bezogen auf die US-Airlines, die aktuell ja auch im Fokus stehen. Also jetzt das, was ich jetzt quasi in der Folge erzählen werde, muss nicht unbedingt etwas mit der Lufthansa zu tun haben, die natürlich aber auch betroffen ist in der einen oder anderen Form. Nur US Airlines sind durch die Zölle besonders betroffen. Und ja, zeitlich ist das Ganze auch total spannend. Also im Rahmen von Trumps Inauguration, also bevor so richtig klar war, was kommen wird unter ihm, war, ja, wenn wir uns erinnern, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, ne? Wir haben jetzt eigentlich erst Mai, aber wer denkt noch, dass Ende Dezember, Anfang Januar mal eigentlich in den USA so ein Goldlöckchen-Szenario erwartet hat, ne? Also angemessene Inflation, angemessenes Wachstum, nichts eskaliert in irgendeine Richtung, alle sind glücklich. Trump würde es vielleicht güldenes Zeitalter nennen. Ökonomen würden es dann vielleicht eher als ausgewogenes makroökonomisches Umfeld betrachten. Also jedenfalls anders gesagt, niemandem wird da wehgetan. Ne? Alle sind irgendwie glücklich, alle haben das Gefühl zu gewinnen, etwas zu erreichen. Und wo die einen ihre Preise steigern können, können dann halt die anderen ihre Löhne steigern. Und es herrscht schon eine gewisse Balance. Und sich daran zu erinnern, aus heute heraus, jetzt haben wir völlig andere Diskurse. Ne? Jetzt haben wir einen Markt, der sich gerade freut, dass er in 2025 ein Wachstumsdämpfer und in 2026 vielleicht doch keine Rezession erleben wird. Also das ist so die Spanne, über die wir jetzt gerade reden, die da entstanden ist durch Donald Trump. Jedenfalls in diesem Umfeld machten die US-Airlines dann so ihre Zukunftsplanung. Ne? Man macht ja Ende des Jahres, geht man dann immer her, muss das auch dem Kapitalmarkt verkünden. Und zu Januar kann man sagen, da sind die Flugpreise schon den vierten Monat in Folge gestiegen. Im Januar dann auch nochmal, also 5 Monate in Folge war das dann am Ende. Und entsprechend sah dann auch die Zukunftsplanung sehr simpel aus. Wir steigern die Preise und verlieren keine Kunden dabei, weil wir haben genug Nachfrage und wir werden richtig gut Geld verdienen. So sah es da aus. Der Chef von Delta Airlines hat es dann so formuliert: Der US-Verbraucher ist finanziell gesund und gibt weiterhin vorrangig für Erlebnisse aus. Und Erlebnisse, das würde man vielleicht auch Services nennen wollen. Und der Verbraucher, der ist da halt in dem Fall nicht nur Privatmensch, sondern auch Unternehmer, und auch Unternehmen und ihre Mitarbeiter sind in dem Sinne ja dann Verbraucher. Ne? Also grob gesagt, je besser es der Wirtschaft geht, desto eher wird dann auch mal so eine Business Class gebucht. Und das war die Annahme der Airlines. Könnte auch sagen, Economy Premium statt Economy und so weiter. Ne? Also die Leute geben einfach auch mehr Geld aus und freuen sich. Und für die Airlines war das auch nicht ganz unwichtig, weil die hatten ja durchaus harte Zeiten hinter sich. Ne? Also der Klassiker Covid, ihr erinnert euch, da brach alles zusammen, was die Airlines natürlich besonders betroffen hat. Danach, also nach Covid, gab es dann nicht genug Flugzeuge, die man an den Start gebracht hat, weil die Nachfrage schneller anlief als gedacht. Und in 2022 war das. Daraus erzeugte sich dann der nächste Einbruch bei den Preisen in 2023 und 2024, als man dann die Flugzeuge rangebracht hat und es ein Überangebot gab. So, ein Nebenkriegsschauplatz waren dann die Billigfluglinien, weil zugleich die unteren Einkommen in den USA, und das meint diese Einkommen bei 50 bis 70.000 Dollar, Jahreseinkommen, die haben in 2024 rund 28% weniger gebucht. Einer Umfrage zufolge, das war Atmosphere Research Group. Und das hat wiederum dazu geführt, dass die Billig-Airlines, obwohl es ja gerade wieder bergauf ging, dann sehr stark unter Druck standen. Das heißt, sie haben dann versucht, sich auf neue Kundengruppen zu konzentrieren. Also Leute, die mehr Geld haben und dann auch entsprechend mehr Geld ausgeben. Und das hat natürlich auch ein paar interessante statistische Effekte, wenn man dann später irgendwie die Preise mittelt. Aber also im Grunde kann man sagen, dieser gesamte Markt, der war gerade dabei, sich irgendwie zurechtzurütteln. Und man hatte das Gefühl, naja, jetzt kommen wir so langsam wieder in ein Fahrwasser, wo man / die Fluggesellschaften wieder Geld verdienen kann, und das ist jetzt wieder eine gute Phase für die Fluggesellschaften. Ja, und dann kam Donald Trump. Und das ist ja das Lustige an diesem Donald Trump. Die US-Wirtschaft wollte ihn ja, die Kapitalmärkte wollten ihn. Die fanden das total geil, was der alles machen will, und man muss ja sagen, das, was er umsetzt, ist durchaus das, was er im Wahlkampf angekündigt hat, ja, also mit den Zöllen. Das ist jetzt nicht so, dass er gelogen hätte.
Ja, es hat ihm nur niemand zugehört oder geglaubt.
Ja, man ist es halt auch einfach nicht gewöhnt, dass Politiker tun, was sie sagen. Ne? Das wäre die zynische Antwort darauf, aber es ist halt... Naja, dann kam der Donald Trump, und mit Donald Trump kam der Elon Musk mit seinem Doge. Das war so das erste Ding für die Fluggesellschaften, weil, na, wir kommen noch zu den Zöllen, keine Sorge, aber Doge, das war der erste Schlag gegen die Airlines, weil es wurden Staatsbedienstete entlassen und es wurden Budgets gekürzt, oder im vorauseilenden Gehorsam haben viele Abteilungen und Ministerien und sonst noch was Budgets nicht genutzt, weil ja Doge da reinkommt und man sich dann vor denen rechtfertigen muss. Und eine einfache Methode, Geld zu sparen, ist, an Reisen zu sparen. Das hat die Fluggesellschaften gleich getroffen, da waren die sofort mit dabei. Doge hat dazu geführt, dass weniger geflogen wurde, und zum Beispiel United Airlines macht rund 2% seines Umsatzes mit Staatsbediensteten. Klingt erstmal wenig, aber wenn du so eine Gewinnrechnung hast, dann macht das natürlich was aus, ne? Und das ist so ein schöner Hinweis auf weitere Probleme von Doge, denn wenn Sparmaßnahmen dazu führen, dass US-Airlines, also sprich US-Business, Aufträge verliert, dann kostet das halt auch im Zweifel zwei weitere Arbeitsplätze bei den Unternehmen, die die Aufträge dann nicht mehr haben. Was dann wiederum dazu führt, dass diese Unternehmen kein Geld oder wesentlich weniger Geld verdienen, was wiederum die Steuereinnahmen senkt. Aber gut, das ist ja so gewollt. Das haben die sicherlich alles sich so durchdacht. So, und dann ging es im ersten Monat Donald Trumps den Airlines quasi schon an den Kragen. Also United Airlines verlor nach Bekanntwerden dieser Entwicklung über 30% im Aktienkurs, und nahm damit, muss man sagen, schon einen Großteil dessen vorweg, was dann im April folgen sollte. Da kam ja dann der zweite Schlag, ne? Im April kam die Zollkaskade. Da fiel dann der Kurs von United Airlines aus, Verkaufsmodus um weitere 20%. Mittlerweile sind die wieder wettgemacht und hatte sich dann damit tatsächlich rund halbiert vom Hoch. Und das mit den Zöllen ist für mich der spannende Part. Nochmal ganz kurz zu der Zeitschiene, dass wir uns daran erinnern. Trump kommt im Januar dran. Im Februar sehen wir die ersten Effekte seines Handelns durch Doge. Die Zahlen haben wir leider immer erst so im Nachgang, ne? Die kommen immer einen Monat später rund. Aber wir sehen in der Folge, die Flugpreise sind gefallen im Februar um 4%, im März um 5,3% und im April dann um 2,8%. Also sie sind gefallen. Mit den Zöllen wird das quasi potenziell vielleicht jetzt sogar sein Ende finden, was die fallenden Flugpreise betrifft. Zumindest ist das etwas, was man vermuten könnte, wenn die Zölle so umgesetzt werden, wie sie da angekündigt wurden. Weil Zölle verteuern Flugzeuge, aber auch Flüge generell. Also da, wir können das ja mal kurz durchgehen. Also das fängt bei den Kunden an, deren Kaufkraft durch die Zölle im Allgemeinen sinkt. Und wer weniger Kaufkraft hat, also effektiv weniger Geld ausgibt, der spart. In der Realität bedeutet das für die Kunden da Roadtrips statt Fernreisen, also Zelten statt Hotel, Nationalpark statt Europa.
Staycation.
Staycation, genau, das hat das Wall Street Journal Urlaub auch genau Balkonien. So genannt. Ja, Balkonien, das gibt's glaube ich nur im Deutschen. Ne?
Ja.
Balkonien. Na, aber das ist ja, im Grunde würde man da sagen, das ist ein negativer Preiseffekt. Also dadurch müssten die Preise sinken, um irgendwie die Leute da ranzuziehen. Und Grund ist ja auch klar, die Verunsicherung bei den US-Verbrauchern ist gerade recht groß. Also da gibt's definitiv eine Kaufzurückhaltung. Die wissen nicht genau, wie die Zölle sein werden, ob sie ihren Job noch haben oder ob die Kapitalmärkte dann nicht wieder demnächst einbrechen und dadurch wieder Gelder verloren gehen. Und da ist so ein US-Verbraucher wesentlich sensibler als der Deutsche, glaube ich. Weil wir haben ja eher Sparrücklagen, die wir dann verbrauchen können. Also da sind wir etwas stabiler insgesamt. So, im Gegenzug haben wir aber das Phänomen, dass durch die Berichte über Deportationen an der US-Grenze sowie so eine generelle US-Skepsis, immer weniger Menschen gehen USA fliegen. Also da gibt's, kannst du auf Instagram ab und zu mal, wird mir da so ein Video reingespült, wie einer seine US-Reise filmt und da leere Flugzeuge zeigt. Das ist nur als Beispiel anekdotische Evidenz, aber insgesamt weiß man, dass viele Urlaubsbuchungen gecancelt wurden, sofern man sie canceln konnte. Aus Kanada gibt es wesentlich weniger Reisen in die USA. Also das ist tatsächlich am Laufen. Und während die heimischen Urlaubsanbieter die internationale Kundschaft über Preissenkungen mit der nationalen ersetzen, also an Marge verlieren, verlieren die Fluggesellschaften halt bei beiden Kundengruppen. Weißt du, so als Urlaubsanbieter verdienst du dann weniger Geld, weil du halt denen in den USA weniger abverlangen kannst als so einem internationalen Touristen. So, und bei den Fluggesellschaften hast du halt das Problem, die einen fliegen weniger in die eine Richtung, die anderen fliegen weniger in die andere Richtung. Also du hast einfach weniger Turnaround. Und du bist von beiden Seiten unter Druck. Nicht schön. Und das einzig stabilende Element ist aktuell die Nichtmöglichkeit des Stornos. Also wenn man schon etwas verbindlich gebucht hat, weil so kriegt man ja die günstigsten Preise, oftmals im Hotel, sparst noch mal ein paar Euro oder Dollar in dem Fall, dann kannst du das nicht mehr stornieren. Also musst du die Reise machen. Und wenn du das nicht mehr stornieren kannst, fließt natürlich das Geld. Und ich glaube, es sähe noch mal düsterer aus bei dem Airlines und dem internationalen Flugverkehr, wenn manche Sachen nicht einfach fix wären. Da würde ich sagen, insgesamt theoretisch eine preissenkende Wirkung, aber wenn natürlich die Masse des nicht stattgefundenen Luftverkehrs so groß ist, dann würde das auch eher für Preissteigerungen sprechen, weil jeder, der da noch fliegt, der muss es scheinbar tun.
Die Nachfrage wird da weniger elastisch. Würde der Ökonom sagen, ja. Genau. Die Leute, die halt fliegen müssen, die fliegen halt, ja. Egal, ob es jetzt 50 Euro mehr oder weniger kostet.
Dann müssen wir mal sehen, wie genau sich das ausspielt. Aber wenn so die ersten Berichte stimmen, könnte das in so eine Richtung. Aber weißt du, das läuft ja auch im ersten Moment und dann einen Monat später sehen es wieder viele anders. Deswegen bin ich da so vorsichtig, ne? Jedenfalls, daraus würde man vielleicht erstmal sinkende Flugpreise herleiten, wenn das Problem länger anhält. Und größer ist dann vielleicht sogar steigende. Bisher haben wir halt nur Erwartungen, ne? Keine klaren Zahlen. Wie gesagt, man könnte halt auch das anders sehen. Die warten wir ab. Aber da hört halt die Belastung für die Fluglinien nicht auf, ne? Also Flugzeuganschaffungen und ihre Ersatzteile wäre ja so das Hauptding. Wartung, Ersetzung von Teilen, macht halt rund 10% der laufenden Kosten so einer Fluglinie aus. Und das ist im Grunde schwer vermeidbar. Trifft alle Airlines gleichermaßen. Und das sind Kosten, also die finden sich natürlich in irgendeiner Form auf dem Flugticket wieder, ne? Nicht jede Airline, sage ich mal gleich, ist so schlau und vor allen Dingen auch mit Kapital gesegnet wie die Emirates. Die haben frühzeitig begonnen, Ersatzteile zu horten und einzulagern, damit sie quasi das abfedern können und hoffen, dass sich das über die Monate beruhigt und dann wieder ordentliche Preise herrschen. Aber spätestens so beim Flugzeugkauf stoßen viele, glaube ich, so an ihre Grenzen. Und diese Sondernachfrage, die die Emirates zum Beispiel da jetzt gerade haben, würde ich auch behaupten, erzeugt die Preise für Flugteile. Es werden auch andere Airlines tun. Und das wird sich natürlich auch in der einen oder anderen Form wiederfinden. Was den Flugzeugkauf betrifft, ist es ein bisschen komplizierter. Es gibt da, wie Delta Airlines uns vorführt, durchaus Loopholes, solange man Flugzeuge im internationalen Flugverkehr betreibt. Also Flugzeuge, die nicht in die USA gelangen, sondern andere Standorte bedienen, also für internationale Flüge genutzt werden. Außerhalb der USA. Und das kann man, sage ich mal, sehen, dass das stattfindet. Ob das Loophole geschlossen wird, ist vielleicht auch völlig egal. Aber es wird natürlich der nationalen Flotte nicht helfen. Also wenn ich Flugzeuge in den USA habe, die von Washington nach New York fliegen und zurück, also irgendwann muss ich das Flugzeug mal ersetzen, irgendwann brauche ich mal ein neues Teil. Deswegen Loopholes schön und gut, aber das schadet halt dann dem US-Verbraucher halt trotzdem auf diesem Wege. Halt nur nicht vielleicht bei den internationalen Flügen so sehr, sondern dann eher bei den nationalen Flügen. Für Boeing sehen die Zölle dann erstmal, glaube ich, recht mies aus. 80% der Flugzeuge werden exportiert. Das heißt, und 20% der notwendigen Teile werden importiert. Also bei den Teilen ist es klar, wenn es da Zölle gibt, beim Export der Flugzeuge, also man muss ja Gegenmaßnahmen erwarten, ne, von den anderen Ländern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es die auf Dauer nicht geben wird. Also sicherlich für die Zeit der Verhandlungen halten sich alle zurück, außer China. Aber irgendwas wird es da geben und Boeing ist natürlich eine dankbare Angriffsfläche für Gegenmaßnahmen, muss man einfach sagen. Zumal man ja dann, wenn man Boeing trifft, auch noch Airbus immer ein bisschen stärkt, ne? Zumindest kann man sich das so einreden. Naja, also die Verlegung von Produktion von dann wiederum Airbus in die USA kostet natürlich Geld und verteuert alles. Da kann man es dazu sagen, dass Airbus bereits eine Produktionslinie in den USA hat. Aber eine Produktionslinie heißt ja immer nicht, dass man dann davon nicht betroffen ist, weil so eine Produktionslinie braucht ja diese zugelieferten Teile. Mhm. Und diese zugelieferten Teile werden ja dann im Regelfall ja doch irgendwo anders hergestellt. Und wir reden bei einem Flugzeug über 2 Millionen Teile. Also jedes Flugzeug besteht aus rund 2 Millionen Teilen. Und da glaube ich, also ich kann mir auch schwer vorstellen, dass die alle irgendwann mal in den USA produziert werden.
Ja, und bei der Firma Airbus muss man ja sagen, das kennen wir ja schon aus der Raumfahrt. Airbus ist halt ein europäischer Konzern, ja, und da ist halt viel nationaler Proporz dabei. Das heißt, so ein klassisches Airbus-Flugzeug wird halt wahrscheinlich in 18 verschiedenen europäischen Ländern gebaut, beziehungsweise gebaut wird es natürlich hauptsächlich in Frankreich, aber die Teile kommen halt aus den ganzen europäischen Ländern.
Wird schwierig, ja. Ne?
Ja. Das wird schwierig mit den Bronzöllen, ja.
Also, aber Airbus hat dann halt das Problem auf der einen Seite, Boeing auf der anderen und dann gibt's vielleicht noch ein paar Loopholes, die man nutzen kann und Airbus nutzt die auch gerne zusammen mit Delta Airlines, also das ist wohl alles am Laufen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich auf Dauer dem allen, all diesen Dingen entziehen kann.
Diese ganze Flugzeug Wartung und Kauf, das ist doch wahrscheinlich auch eine Branche, die vor Loopholes nur so strotzt, oder? Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass die Fluggesellschaften diese einzelnen Flugzeuge wirklich selber so ganz klassisch kaufen, sondern da gibt es doch garantiert irgendwelche Leasing-Vorschaltgesellschaften auf den Cayman Islands oder in Luxemburg oder was weiß ich, oder auf Malta, wo man irgendwie als Steuerzahler in großer Volkswirtschaft X aber noch eine Tochter in irgendeiner Steueroase Y hat und mit der dann irgendwelche komischen Verrechnungen macht, sodass das hinterher steuerlich wahrscheinlich ganz attraktiv ist. Das sind wahrscheinlich diese Loopholes, oder?
Ja, es gibt recht wenig Details dafür, wie das im Detail funktioniert, aber es dürfte in diese Richtung gehen. Also was wir wissen ist, also bei Delta funktioniert das wohl so, dass Airbus dann das Flugzeug explizit nicht in die USA liefert, sondern in ein anderes Land. Und von dort aus betreibt Delta es, ja, Fragezeichen, mit einer landeseigenen Gesellschaft oder mit einer Gesellschaft aus den Cayman Islands, was auch immer. Das wissen wir nicht, oder ich weiß es zumindest nicht, habe es auch in den vielen Artikeln zu dem Thema nicht ein einziges Mal erwähnt gefunden, was ich auch sehr interessant fand. Und betreibt dann dieses Flugzeug für den internationalen Verkehr dort. Also von dort aus. Es geht halt nie in die USA. Und das deutet ja schon darauf hin, dass wenn dann ein Flugzeug in die USA gehen sollte, dann muss man halt bei Boeing kaufen. Und da ist dann die Frage mit den ganzen Gegenmaßnahmen, ob Boeing dann gute Preise aufrufen kann. Also zumindest der nationale Flugverkehr in den USA, der müsste in irgendeiner Form davon betroffen sein. Und wenn Trump hört, was die da halt machen da im Ausland, dann ist er auch wieder die Frage, ob er da nicht nochmal draufhaut. Ne? Also bei Tim Cook ist er ja drauf aufmerksam geworden. Warum sollte Delta, die das ja sehr offensiv kommuniziert haben, also der Vorstand hat sich da hingestellt und gesagt, ich bezahle keine Zölle, mach ich nicht. Sehr klar. Haben wir ja beim letzten Mal 2018, als es Zölle Airbus Boeing gegenseitig gab, haben wir ja auch schon Lösungen gefunden.
Der wollte wahrscheinlich einfach nur mal eine persönliche Einladung ins Weiße Haus zum Burgeressen bekommen.
Ja, kann er ja haben, für $1 Million kann er sich das bei Trump ja einkaufen. Das Geld sollte er ja haben, aber vielleicht wollte er das auch noch sparen. Also jedenfalls, es wirkt dann auch manchmal so ein bisschen wie so Aktionärskommunikation, ne? So harte Sau und wir regeln das schon und dann hofft man natürlich hinten raus, dass die Zeit das regelt. Und man betreibt ja so ein Flugzeug auch schon nicht ein Jahr, ne? Also das ist ja teilweise 30 Jahre in der Luft, manche auch länger, ehe es ersetzt wird. Also da hat man schon auch zeitlich Spielräume und dann kann man vielleicht sagen, ja, 4 Jahre Trump kriegen wir irgendwie hin und dann wird das weggekegelt von der nächsten Regierung. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten und Motivationen. Jedenfalls im Fazit kann man sagen, also Flugpreise unterliegen einigen Varianzen und Zölle schlagen da schon auf ganz Wesentliche drauf. Jetzt gibt's auf der anderen Seite wieder den sinkenden Ölpreis. Das ist ja ganz nett, wenn es dann natürlich wieder Zölle auf Öl geben sollte, aus welchem Grund auch immer, weil das aus irgendeinem Land kommt, wo dann irgendwas drauf liegt und es keine Ausnahme gibt. Ja, gut, dann wird das im Ölsektor wahrscheinlich eh wieder umgeschifft und so weiter, aber es gibt noch mehr Varianzen, über die wir jetzt reden könnten. Steigende Preise, weil ja die Zölle alles verteuern, das alltägliche Leben, dann werden also auch die Löhne steigen und dann gibt's halt da auch höhere Kosten, die sich ja auch irgendwo wiederfinden. Also da fallen mir noch ein paar Sachen ein, aber so, das waren jetzt die wesentlichen. Und man sieht jetzt an den Quartalsergebnissen, die rauskamen der Fluggesellschaften zum Fazit hin. Die haben jetzt alle ihre Erwartungen wieder gekappt oder nichts gesagt oder gewarnt, dass da Risiken sind. Und also das sieht nicht gut aus gerade. Die Stimmung verschlechtert sich merklich und ich glaube, gerade die Fluggesellschaften sind auf Donald Trump nicht sehr gut zu sprechen.
Ja, können sie sich hinten einreihen.
Genau. Und in dem Sinne, wenn die Preise steigen, hilft vielleicht die Produktivität weiter, die sich steigert.
Also Produktivität. Das ist tatsächlich ein Thema, das ich mir gedacht habe, das eignet sich total gut, weil es so die Mikroökonomie und die Makroökonomie zusammenfügt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass ich das eigentlich immer ganz spannend finde. Ich muss ein bisschen länger ausholen, was meine Motivation angeht. Ich möchte so ein bisschen reden über, wie Produktivitätsgewinne derzeit auf sich warten lassen, beziehungsweise man sie immer noch nicht so ganz in den Makrodaten sieht, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir ja jetzt eigentlich schon, naja, ich würde mal sagen, so grob 30 Jahre Internet haben, ja, also populär vielleicht 20, 25 Jahre und jetzt mit dieser KI-Revolution eigentlich alle warten auf den großen Sprung in der Produktivität, ja, Maschinen und Software, die unsere Arbeit produktiver und effizienter macht.
Die uns abschafft bei KI.
Die uns abschafft, genau. Habe ich gleich noch einen Pick dazu. Also ein bisschen länger ausgeholt, Produktivität als Konzept ist eigentlich so ein bisschen, ja, das Kernelement von vielen volkswirtschaftlichen Theorien, insbesondere Wachstumstheorien, also letztlich der Frage, warum Volkswirtschaften eigentlich wachsen und warum denn auch Unternehmensgewinne eigentlich wachsen. Und so das klassischste neoklassische Modell, das Solow-Modell, das wird eigentlich, würde ich sagen, so an allen Universitäten in Deutschland immer noch gelehrt. Es hat natürlich seine Schwächen, ist aber trotzdem eigentlich, glaube ich, ganz gut, um zu verstehen, warum eigentlich Produktivität so relevant ist. Dieses Solow-Modell, das geht davon aus, dass eine Volkswirtschaft irgendwann in so einem Gleichgewichtszustand kommt, also dass eine Volkswirtschaft nicht mehr wächst. Und der Grund dafür ist, dass irgendwann Investitionen, die man tätigt in den Kapitalstock und die Abschreibungen, die dieser Kapitalstock hat, also die Abnutzung, die sich einfach so durch ganz normale, natürliche Nutzung ergibt, dass die sich irgendwann die Waage halten. Ja, deswegen Gleichgewichtszustand. Und wenn es dann kein Bevölkerungswachstum mehr gibt und das Pro-Kopf-Wachstum dann eben gleich bleibt, ja, also ob das Wachstum null ist und Investitionen und Abschreibungen gleich sind, dann kommt es eigentlich nicht mehr in diesem Modell zu positiven Wachstumsraten. Ja. Nur sozusagen Abweichungen von diesem Gleichgewicht führen dann eben noch zu Konjunkturzyklen, aber in Summe gibt es keinen Wachstumstrend mehr über die lange Frist. Und das ist ja etwas, was man nicht sieht. Und das Modell hat darauf zwei Antworten, nämlich Volkswirtschaften können durch äußere Faktoren, exogene Faktoren wachsen und die Faktoren, die da eigentlich in dem Modell genannt werden, ist Bevölkerungswachstum. Ja. Mehr Menschen führen zu mehr Konsum, mehr Investitionen, mehr Sparen, mehr Wachstum. Der zweite Faktor ist der technologische Fortschritt. Bevölkerungswachstum haben wir eigentlich nicht mehr in den großen entwickelten Volkswirtschaften, mit Ausnahme der USA, muss man sagen. Alle anderen großen westlichen Volkswirtschaften haben eigentlich eher Bevölkerungsrückgang. Ja? Und dieses Thema ist ja auch für China ein ganz, ganz großes Ding, mittel- und langfristig. Also Bevölkerungswachstum ist etwas. Und das kann man natürlich auch wirtschaftspolitisch und so aus so einer wirtschaftlichen Sicht schwer irgendwie in die Finger kriegen, ja. Deswegen fokussiert sich diese ganze ökonomische Debatte, also wenn man mit so Ökonomen redet, egal ob das jetzt irgendwie mit Investmentbanken oder auch mit Wissenschaftlern ist, fokussiert sich schon viel auf dieses Thema, was ist denn eigentlich dieser technologische Fortschritt, was meint denn dieses Modell eigentlich damit? Und was das Modell eigentlich damit meint, ist, dass sich die Produktivität der Produktionsfaktoren erhöht. Also Produktivitätsgewinne heißen im Grunde genommen nichts anderes als bei gleichem Input bekomme ich mehr Output. Ja? Oder wenn man das also aus Unternehmenssicht sieht, meine Belegschaft ist gleich geblieben über die Zeit, aber ich schaffe es jetzt mit der gleichen Belegschaft und mit der gleichen Anzahl an Maschinen irgendwie mehr zu produzieren als produzierendes Unternehmen. Und diese Erhöhung der Produktivität hat sich eigentlich bei allen Produktionsfaktoren ja kontinuierlich gezeigt eigentlich in der Vergangenheit, ja. Klassisch, wenn man die drei Produktionsfaktoren sich anschaut, also Boden, Kapital und Arbeit. Beim Boden haben wir ganz, ganz, ja, ich würde sagen, das ist auch so eigentlich eine Grundlage für unseren zivilisatorischen Fortschritt. Die letzte Revolution war einfach der Einsatz von Düngemitteln, ja. Also diese Stickoxide, die man auf Felder aufbringt, haben die Produktivität des Bodens deutlich erhöht. Also man kann heute viel mehr ernten pro eingesetzten Quadratmeter Land, als es noch vor 200, 300 Jahren der Fall war. Das ist nicht nur der Grund, weil der Boden produktiver geworden ist, sondern natürlich auch, weil sich das Kapital, das man eingesetzt hat, einfach ja so Größenfortschritte hatte und Produktivitätsgewinne hatte. Ja, also der Einsatz von Traktoren klassischerweise. Oder natürlich die ganze industrielle Revolution, ja, einfach das Einsetzen von Maschinen statt Handarbeit. Das ist so das Klassische, was genannt wird an Produktivitätsgewinnen, die man gesehen hat. Naja, und als letztes der Produktionsfaktor Arbeit. Das kann man eigentlich bei sich selber ja auch beobachten, ja, dass man, wenn man anfängt mit irgendeinem Beruf, dass man halt nicht so produktiv ist, nicht so viel Output erwirtschaftet, als wenn man dann schon ein bisschen Erfahrung hat, ja, dass die Lernkurve einfach sehr, sehr deutlich nach oben zeigt und man mit dem gleichen Aufwand an Arbeitsstunden mehr Output generiert. Ich habe mir mal Statistiken angeschaut für die US-Wirtschaft in der Nachkriegszeit und es ist tatsächlich so, dass die Anzahl der Arbeitsstunden, die heute in den USA geleistet wird, die ist ungefähr um 60% gestiegen. Das ist ungefähr auch die Rate des Bevölkerungswachstums seitdem. Der Output der US-Wirtschaft ist im gleichen Zeitraum aber um den Faktor 900 gestiegen. Ja? Und das ist also so ganz, ganz klassisch das, was man unter Produktivitätsgewinnen versteht. Lange Vorrede, lass uns ein bisschen konkreter werden. Also Produktivität ist für Ökonomie ein total wichtiger Faktor. Und zwar auf allen Ebenen, ja, sowohl auf irgendwie Policy-Setting und wissenschaftlicher, makroökonomischer Ebene, wo man sich halt fragt, okay, wie ist denn das Potenzialwachstum einer Wirtschaft, bis hin tatsächlich zu der Frage von Unternehmen, wie sie denn mit beispielsweise Lohnforderungen ihrer Mitarbeiter umgehen. Ja, wenn ein Mitarbeiter immer produktiver wird und er dann seinem Chef sagt, hier Chef, guck mal, ich bin 30% effektiver, wie sieht es denn aus mal mit einer Lohnerhöhung? Dann könnte man als Unternehmen einfach sagen, naja, also solange du nicht so viel mit deinem Lohnwachstum an deinen Produktivitätsgewinn rankommst, bekomme ich als Unternehmen ja immer noch einen höheren Gewinn, auch wenn ich dir eine Gehaltserhöhung gebe. Produktivitätszuwächse, Lohnwachstum, Wachstum, Inflation, das hängt alles miteinander zusammen, sowohl auf der Mikro- als auch auf der Makroebene. Und jetzt der springende Punkt und der Schwenk hin zur Digitalisierung. Den Produktivitätsgewinn, den ganz, ganz viele Ökonomen schon seit Jahrzehnten erwarten, dass die Digitalisierung nochmal ja da richtigen Anschub bringt, der ist bisher nicht eingetreten. Und ich habe jetzt einen Podcast gehört, der mal schön aufzeigt, auf welchem Gebiet dieser Produktivitätsgewinn vielleicht da ist und man ihn aber nicht wirklich an volkswirtschaftlichem Output bisher sieht. Also Produktivitätswachstumsrate seit 1947 liegt in den USA bei 2,1% im Mittel. Ja, also jedes Jahr hätte man bei gleichem Input 2,1% mehr Output bekommen seit 1947. Und wenn man sich das in den Konjunkturzyklen grob anschaut, ja, sieht man das von in der Zeit zwischen 47 und 73, ja, also bis sozusagen die erste Ölkrise zugeschlagen hat, war der Produktivitätswachstum, das Produktivitätswachstum ungefähr bei 2,7% pro Jahr. Dann haben wir den nächsten Zyklus, so bis in die 90er Jahre, also von 73 bis 1990. Und das ist der Zeitraum, wo es eigentlich schon erste Digitalisierungsfortschritte gab, weil ja eigentlich die Computer Einzug gehalten haben, in die Büros zumindest schon mal. Da ist die Produktivität eingebrochen. Also das Wachstum der Produktivität von 2,7% in der Periode vorher auf dann nur noch 1,5%. Da gab es schon irgendwie ein großes Schulterzucken. In der nächsten Dekade von 1990 bis 2000, wo dann die großen Telekommunikationsnetzwerke, ja, Handys, Vernetzung von Computern zum ersten Mal stattgefunden haben, ist dann der Produktivitätsgewinn bei 2,1% gestiegen. Und dann hatten wir einen sehr interessanten Anstieg auf 2,8% von 2001 bis 2007, also ungefähr über diese Dotcom-Bubble bis zur GFC, würde ich sagen, also bis zur großen Finanzkrise da 2007 bis 2009, die Zeit, in der das Internet eigentlich so richtig populär geworden ist, da waren die Wachstumsraten der Produktivität bei 2,8% und alle Ökonomen waren eigentlich schon so, da ist es, das große Produktivitätswachstum, nur um dann mit dem nächsten Zyklus, Finanzkrise bis Covid, das Ganze wieder auf 1,5% sinken zu sehen. Und seit Covid haben wir im Schnitt nur 1,8% jährliches Produktivitätswachstum. Jetzt haben wir aber eigentlich seit, wann war das, 2022? Ich glaube spät 2022, ja, diese großen LLMs, generativen AI-Modelle, wo man ja eigentlich erwarten würde, und das tun auch, glaube ich, ganz viele Unternehmen in dieser ganzen CEO-Etagen, also jeden Geschäftsbericht, den man liest, da geht es irgendwie um AI-Produktivitätsgewinne und also entweder mehr Output oder weniger Kosten deswegen. Bisher sieht man davon nichts. Die Zahlen, die man in den USA sehen kann, die werden von diesem Bureau of Labor Statistics veröffentlicht, die zeigen das einfach noch überhaupt nicht. Natürlich muss man jetzt erstmal den Zyklus abwarten, ja, wir kommen ja sozusagen aus eigentlich einer tiefen Rezession, aber ja, wir sehen noch keine großen Produktivitätsgewinne.
Aber warum sollte es die denn überhaupt geben?
Naja, also wenn ich mir das in meinem Alltag anschaue, ist es tatsächlich so, dass ich einfach viel, viel besser oder viel schneller, besser vielleicht nicht, aber viel schneller zum Beispiel so Analysen machen kann. Ja, also ich mache ja viel so quantitative Modelle und wenn ich einfach irgendwie Code-Probleme habe oder irgendwie bestimmte Sachen machen möchte, dann schmeiße ich das erstmal in so ein generatives AI-Modell und sage ihm, erklär mir bitte, was dieser Python-Code hier macht und ändere den ab, so dass er andere Sachen macht. Ja, und dafür hätte ich früher also deutlich länger dafür gebraucht.
Ja, einerseits. Auf der anderen Seite braucht jetzt jedes Unternehmen eine riesige IT-Abteilung, die sich dann zunehmend um Sicherheitsfragen kümmern muss, die
Das ist natürlich richtig.
Ja. Ne? Und genau. Ich finde es ganz interessant, weil in den letzten 2 Jahren sehr viele deutsche kleine Unternehmen doch gemeldet haben, dass sie massive IT-Probleme haben. Da hat dann irgendwie Erpressungsversuche und alles Mögliche, ne? Wo dann teilweise, es gab sogar Unternehmenspleiten. Ich habe mich dann halt immer gefragt, wenn ich sowas gesehen habe, naja, da haben sich immer alle gedacht, naja, jetzt machen wir mal irgendwas, ne? Und ein bisschen IT und dann wird ja alles schneller und so weiter. Aber es gibt halt Folgekosten. Und ich glaube, diese Folgekosten, die sind erst mit der Zeit sichtbar geworden. Ich habe auch irgendwann mal, das ist schon echt lange her, das war 2012, in der Diskussion mal gefragt, naja, also würde man zum Beispiel Facebook wirklich dazu verpflichten, ihre Plattform ordentlich zu betreuen und zu moderieren, könnte dieses Unternehmen dann diese Gewinnspannen machen? Oder müssten die nicht einen Riesenapparat an Moderatoren und Ähnlichem pflegen, die einen Haufen Geld kosten würden, selbst dann, wenn du sie in Afrika ansiedelst, im billigsten aller Länder. Ja. Und das sind halt so Sachen, wo ich das Gefühl habe, die tauchen da bei der Digitalisierung dann so im Laufe der Jahre auf und irgendwie hat keiner an die gedacht. Weil ja, der einzelne Vorgang, klar, ne, also wenn ich mir überlege, was sich hier in den letzten 2 Jahren allein bei den Mikroökonomen geändert hat. Perplexity verbessert unsere Sendungen, weil ich habe mal ein bisschen was im Hinterkopf, da war doch irgendwas, also ich beackere ein Thema, habe dann irgendwie, da war doch irgendwas, wie war denn das? Und dann gebe ich das da ein und im Regelfall kriege ich eine valide Antwort, die mich daran erinnert, was da war, aber gleichzeitig noch mehr Kontext liefert, weswegen ich dann das, was ich eigentlich sagen wollte oder was ich als These hatte, nochmal tatsächlich hinterfragen muss. Bloß dadurch wird die Sendung besser, aber die Recherche dauert länger, auch wenn ich die Antwort von Perplexity schneller bekomme. Aber durch dieses Hinterfragen dauert das am Ende länger, weil ich dann nochmal neu drüber nachdenken muss, wie passt das alles zusammen und kann man das überhaupt so sagen? Und manchmal ändern sich dann einfach Dinge, die ich sage. Und das macht's besser, aber eben nicht effektiver, also nicht zeitlich, spare ich nichts. Und so beobachte ich das halt bei vielen Dingen mit der Digitalisierung. Ich habe auch das Gefühl, je länger wir digitalisiert haben, desto komplexer wird eigentlich das, was wir dann so dahinter alles bauen müssen, weil wir ja lauter Folgeprobleme haben. Und da könnte ich mir schon vorstellen, geht halt wesentlich mehr verloren, als man sich das erhofft hatte.
Also wenn wir jetzt so ein Mikroökonomen Bruttoinlandsprodukt erstellen würden, würdest du sagen, es ist nicht sichtbar, weil es sozusagen ein qualitativer Effekt ist und kein quantitativer? Also das wäre ja sozusagen die klassische Bruttoinlandsprodukt-Berechnungslogik-Kritik, ja? Ja. Also man sieht gar nicht, ob ein Produkt, das im GDP auftaucht, irgendwie von Qualität schlecht oder von Qualität gut ist, ja? Ja, das könnte natürlich sein.
Es ist nur eine These, ja. Ich habe ich verfolge diese Diskussion auch schon, die ploppen ja immer mal wieder auf und alle fragen sich, warum, wieso, weshalb. Das ist so ein bisschen mein Hinweis, den müsste man ökonomisch natürlich auch nochmal anders formulieren, aber das ist so das, was ich beobachte in meiner persönlichen Praxis, aber auch wenn ich versuche, so ein Unternehmen zu bewerten, wo mir dann halt so Dinge auffallen, wie eben die bei Facebook, was ich total faszinierend finde, weil ich hatte immer diese These, man kann mit Kommunikation kein Geld verdienen. Mit WhatsApp kannst du im Grunde kein Geld verdienen, wenn es das Produkt als solches ist. Wenn wir da telefonieren, wenn das ein ordentlich funktionierender Markt ist, lassen wir mal die Zeit weg, wo die Telekom als Monopolist staatlicher da die Preise gemacht hat, ne? Dann kannst du damit zwar irgendwie Geld, aber es wird nie mega viel sein. Und ich habe mich immer gewundert, wie das bei diesen Internetunternehmen funktioniert und bin dann halt irgendwann mal drauf gekommen, naja, weil halt viele Kosten auch gar nicht aufgerufen werden, die im Grunde aufrufen müssten, wenn man es mal. Und die haben ja auch diese Ausnahmen in den USA, dass sie halt eben nicht Medienunternehmen sind. Ne? Wären sie Medienunternehmen, würde man das ganz anders bewerten müssen, das Geschäftsmodell und so weiter. Und das sind halt so Auffälligkeiten, wo ich glaube, da müsste man mal mehr dran denken und das mehr erforschen, ob das dann nicht am Ende die Gründe sind. Und die spannende Frage ist ja, weil du, wir haben ja vorhin schon über AI geredet, ob das bei AI halt auch so sein wird. Also, weißt du,
ja,
wie ich meine?
Ja, ja, klar, natürlich, ja.
Dass der Rattenschwanz, der dann dahinter entsteht, am Ende nicht viel größer ist, als wir ihn uns, weil wir diskutieren ja, AI kommt da rein und ersetzt einen Job. So, Punkt. Das ist eine interessante These, aber die Frage ist ja, ob dann nicht auch neue Jobs entstehen. Und mittlerweile hat sich dieser Diskurs ja schon sehr stark verschoben und ja, ist schon eher in die Richtung gegangen, naja, also da entstehen ja neue Sachen. Mal aus meiner Praxis, früher habe ich keine Transkripte gemacht, konnte ich auch an niemanden verkaufen. Mittlerweile kann ich Transkripte verkaufen, weil die AI die Transkripte so gut macht, dass ich sie in einem angemessenem Zeitrahmen bearbeiten kann, aber schlecht genug, als dass man sie im Grunde so nicht verwenden sollte, wenn man etwas professionell darstellt. Mm, also ich finde da Apple etwas forsch in der Transkribierung, aber gut.
Ja.
So dass das ein Angebot ist, was ich an dem Markt machen kann, ne? Zu einem ordentlichen
Preis. Da ist noch eine Leistung sozusagen von dir.
Ja. Und die ist aber jetzt halt neu.
Ja.
So, und das sind so Sachen, die ich dann halt überall sehe. Und ja, also irgendwie wird alles irgendwie schneller, aber es entsteht dabei halt auch ein neuer Rattenschwanz. Und bei AI hoffe ich halt, dass es das auch gibt, weil sonst haben wir wirklich ein Arbeitsplatzproblem. Ne? Aber ich sehe aktuell, also mir fehlt ein bisschen die Vorstellung dafür, dass das dort anders sein sollte.
Ja.
Und da sind wir, glaube ich, noch nicht bei der Diskussion, dass viele Leute aktuell wirklich Zweifel haben, was AI denn wirklich leisten können wird für ihr Unternehmen oder als Angebot.
Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe einen Podcast gehört, und zwar diesen Odlots von Bloomberg ist der.
Ja.
Und da haben die den Raphael Bostic interviewt. Das ist der, wie nennt sich das denn? Der Gouverneur der Fed von Atlanta, heißt der Governor? Ja, Fed Governor, ja.
Fed genau. Governor,
der Gouverneur der Fed von Atlanta, und über ganz, ganz viele Themen, natürlich auch wie die Zölle sich jetzt irgendwie auswirken auf die US-Wirtschaft und Inflation und Arbeitslosenquote und so weiter und so fort. Und wo ich wirklich habe aufhorchen müssen, ist, dass er gesagt hat, er sieht ganz, ganz großen Impact von Digitalisierung gar nicht auf wirklich Output im klassischen ökonomischen Sinne, sondern eher auf die Frage, wie kann ich das formulieren, eher hinsichtlich halt dieser ganzen ökonomischen Friktionen. Also das Beispiel, was er macht, ist, wenn du dir heute einen Job suchst in den USA, dann zückst du dein Handy raus und suchst dir einfach einen, und im Zweifelsfall macht das ein Unternehmen auch, und man hat innerhalb von wenigen Tagen ein gutes, schnelles und wahrscheinlich besseres Matching, als wenn man noch auf die ganz klassische, wie es vor 15, 20 Jahren noch passiert ist, auf die klassische Art und Weise Jobsuche gemacht hat. Und für ihn, sagt er, ist genau diese Art und Weise, Jobs zu besetzen und nach Jobs zu suchen, etwas, was sich auf eine makroökonomische Größe positiv ausgewirkt hat, nämlich die natürliche Rate der Arbeitslosigkeit oder Sockelarbeitslosigkeit, wie man in Deutschland sagt. Ja. Also es gibt einfach in den USA heute offensichtlich die Möglichkeit, 3,5 bis 4, irgendwas Prozent Arbeitslosenquote zu haben, also absolute Vollbeschäftigung zu haben. Und trotzdem sehen wir nicht irgendwie übermäßige Inflation. Wir lassen jetzt mal die Pandemie so ein bisschen hinter uns, ja. Also wir sehen keine große Wage Inflation mehr in den USA. Und er glaubt, ein Grund dafür ist es tatsächlich, dass es einfach bei der Jobsuche zu weniger Friktionen, zu weniger Informations- und Suchkosten kommt, als ohne diesen Einsatz von digitaler Technologie. Und das finde ich tatsächlich, also das war für mich so ein Punkt, wo ich sage, das könnte tatsächlich Teil der Antwort sein, dass sich einfach die Friktionen zwischen den Agenten einer Ökonomie vielleicht ein bisschen senken. Ich fand es super interessant.
Ja, aber dann hätte man ja in dem Fall doch ein Produktivitätsgewinn.
Genau, du hast eigentlich einen Produktivitätsgewinn, genau, richtig, aber halt sozusagen nur, also nicht über wirklich Output, ja, sondern über diese Kosten, die sich sozusagen, es sind ja auch nicht wirklich, ja doch, wobei wahrscheinlich sind die Kosten auch niedriger, also die wirklich in monetären Einheiten gemessenen Kosten für die Jobsuche.
Das ist eine gute Frage, ja. dazu habe ich jetzt nichts. Aber gefühlt müsste sie das sein. Ja, dann ist dann wieder die Frage, die Lagerung der Daten und so weiter, wie da die wiederum die Kosten sind.
Genau.
Und so weiter. Ja. Ne? Das meinte ich ja vorhin. Also der, quasi die Folge dessen, ob da nicht woanders die quasi aufploppen. Dann lass uns mal an der Stelle in den Gesellschaftsteil übergehen. Den PIX. Du hast tatsächlich PIX. Ich muss mal kurz, ganz kurz in mich gehen, ob ich einen habe. Ich meine, ich hatte einen. Ich habe nur vergessen, welchen, weil ich nicht eingetragen habe. Also fang mal bitte gerne an.
Pass auf, ich habe sogar zwei Picks und du kannst ja dann einfach reingrätschen, wenn du noch einen dazwischen setzen möchtest.
Ist es eingefallen, also, was ich habe.
Ah, sehr gut. Dann fange ich an, du kommst danach und ich mache hinterher noch eine Podcast-Empfehlung. Also, ich habe eine Buchempfehlung als Pick, Arbeitsfrei von Konstanze Kurz und Frank Rieger, die sich natürlich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Produktivitätsgewinne durch Digitalisierung, wo bleiben sie? Werden wir alle unsere Jobs verlieren? Die Antwort lautet nein, das haben wir historisch noch nie und das werden wir auch zukünftig nicht. Das Buch ist schon ein bisschen älter, 2013 geschrieben. Da merkt man erstmal, wie alt man ist. Ich habe es sehr gerne gelesen. Ich kann mich auch wirklich noch daran erinnern, und das ist relativ selten bei einem Buch, das ich vor 12 Jahren gelesen habe. Genau, also sehr, sehr aktuelles und immer noch interessant zu lesendes Buch Arbeitsfrei von Konstanze Kurz und Frank Rieger.
Das habe ich meines Erachtens auch damals von einem Hörer zugesendet bekommen. Ich erinnere mich da so ganz schwach, ja.
Ich finde es halt interessant, weil die ja überhaupt keine Ökonomen sind, ja. Weder Konstanze noch Frank haben ja damit wirklich was zu tun, aber die haben halt einfach Ahnung von Technologie, Digitalisierung, diesem ganzen Zeug, ja. Und mal mit diesem Blick sich so eine ökonomische Fragestellung zu nähern, fand ich sehr erfrischend und ich bin da wirklich durchgerast durch dieses Buch. Und das fällt mir nicht immer leicht bei Sachbüchern.
Es ist auch immer ganz gut, Sachbücher mit ein bisschen Zeitversatz zu lesen, weil man ein bisschen mehr über dieses Thema mitbekommen hat. Und dann hat man manchmal so das Gefühl, ja, das ist ein gutes Buch und manchmal, naja, das ist nicht mehr so, ne? Gut, ich habe auch einen Pick und zwar hat der New Yorker einen etwas längeren Artikel über Jeff Bezos geschrieben. Und seinen inneren Wandel, der sich dann auch in der Washington Post ausgedrückt hat und ausdrückt und wahrscheinlich auch weiter ausdrücken wird. Also sie machen das sehr vorsichtig, aber man kann da schon sehen, wie der Jeff so, ja, es gibt Leute, die würden sagen Midlife-Crisis, andere würden sagen, hat halt einen Identitätswandel hinter sich gebracht. Ja, auch ein paar Freundschaften im Trump-Familienlager und so weiter aufgebaut. Also wie sich da doch etwas sehr stark verschoben und verändert hat. Ich fand das sehr interessant zu lesen, auch weil wir ja hier immer mal wieder gucken müssen, wenn wir so unsere Quellen benutzen, wie vertrauenswürdig ist die denn noch? Ne? Und bei der Washington Post habe ich da ja mittlerweile schon einige Fragen nach den letzten Veränderungen und Entwicklungen und der Artikel hat da nochmal so ein paar Fragen beantwortet. Auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass da bei der Washington Post irgendwie irgendeine Schweinerei läuft, aber wenn du da halt so einen hast, dem das Ding gehört, der regiert da natürlich entsprechend durch und versaut einem so ein bisschen dann auch die Quelle. Jedenfalls fand ich das sehr lesenswert und würde euch das dann auch ins Herz legen. Zumindest dann, wenn ihr euch ein bisschen für die USA interessiert und was da so vonstatten geht. Abseits alles Amazon-Hasses, den es in Deutschland gibt.
Und wer sich mit dem Podcast nochmal mit den USA auseinandersetzen möchte, für den habe ich noch eine kleine Podcast-Empfehlung, nämlich NPR Planet Money. Die aktuelle Episode heißt The 145% Tariff Already Did Its Damage. Und was die dort machen, ist so, die begleiten, glaube ich, drei Leute aus den USA, eine kleine Business-Ownerin, einen Typ, der irgendwie dieses ganze Frachtgewerbe hauptberuflich begleitet und noch jemand Dritten und zeigen mal anhand deren Beispiele, wie sich diese US-China-Tarifdisput auf ganz konkrete unternehmerische Entscheidungen auswirken. Das fand ich auch sehr interessant und gibt auch ein paar überraschende Sachen, die dort passieren, die ich zumindest nicht erwartet hätte. Kann ich empfehlen. Ist 20 Minuten lang, kann man gut nebenher hören.
Gut, das heißt natürlich auch immer, das geht in die Shownotes, dort werdet ihr es finden und könnt es euch anschauen. Was so die Drinks betrifft, muss ich sagen, bin ich komplett blank. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich habe einen. Ich habe mich gut vorbereitet, Marco.
Ja, ja, ich.
Nee, alles gut.
Ich komme auch nicht zum Bier hier. Ich hätte ja tatsächlich mal die Möglichkeit, irgendein Craftbier zu trinken. Aber ehrlich gesagt, wenn ich ein Bier trinke aktuell, ich habe irgendwie mehr Lust auf sowas, was ich kenne, was beständig ist, so Asahi, das ich eigentlich ganz gerne trinke, dieses Asahi Super Dry. Das ist ja eigentlich mein Lieblingsbier, aber und dadurch, dass ich das im Grunde nie bekomme, aber aktuell gerade Zugriff drauf habe, halte ich mich dann daran für ganz beständig.
Was ist das für ein Bier? Aus Japan? Oder
aus Japan, ja, das ist von den Japanern. Okay. Sehr, also ich finde das super. Das ist, das trifft genau in jeder Hinsicht meinen Geschmack und es lässt mich in Ruhe, weißt du?
Ja, 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 auch, das kann ich verstehen. Auch, ja, was zu trinken halt und nicht kein Erlebnis, sondern ein Getränk.
Ja, also ganz beständig. Das ist wie Wasser trinken, und nur sehr, dass es einen Geschmack hat. Ne? Also der ist schon da. Aber ich habe es schon mal hier gehabt, deswegen will ich es ja, ich kann es jetzt gerne nochmal erwähnen, dass ich das sehr gerne trinke. Aber ich würde es jetzt nicht nochmal als Bierpick nehmen. Was hast du denn zu trinken?
Ja, also meine Craft-Bier-Zeit liegt ja auch hinter mir, deswegen habe ich keinen Bierpick. Ich bin tatsächlich gerade mehr auf Wein und es ist gerade nicht die Jahreszeit dafür. Wir haben ja hier in Deutschland jetzt so einen Frühsommer, der sich so ankündigt. Nichtsdestotrotz habe ich vor 2 Wochen einen Portwein aus Sachsen aufgemacht und zwar vom Weingut Schuh, der heißt Klausenberg Monopol Torny. Ich glaube, man darf so einen Wein nicht wirklich Portwein nennen, wenn er nicht aus der Region Porto kommt. Deswegen heißt er bei denen nur Torny. Und das ist aus dem Weihnachtsweinpaket von Holgi und Christoph Raffelt aus dem Vrindt Flaschen-Podcast. Die haben das eben vor Weihnachten getrunken. Ich habe mir das damals bestellt, habe jetzt diese Flasche aufgemacht, weil es irgendwie was zu feiern gab vor 2 Wochen. Und es ist grandios. Es gibt nicht mehr viele dieser Flaschen, wo man sich
das kaufen kann. Das ist natürlich super Pick.
Wo man sich die kaufen kann, können wir vielleicht in die Shownotes packen. Es gibt noch einen Händler, der die hat. Ich weiß allerdings nicht, wie viel. Ja? Ob man sich noch 20, 30 oder 50 kaufen kann, ich weiß es nicht. Es ist auch nicht ganz billig. Ich glaube, 38 Euro kostet die Flasche. Es ist ja auch ein Portwein. Den trinkt man jetzt nicht in den Mengen, wie man normalen Wein trinkt.
Kommt drauf an, wie man so drauf ist. Aber
ja gut, wenn man also richtig was zu feiern hat. Ja.
Also ich würde den eher vorsichtig trinken. Ja. Genau. Vorsichtigen Maßen.
Aber es ist wirklich der Hammer. Portwein aus Sachsen.
Ja, in dem Sinne. Also auch das werden wir dann verlinken. Und damit sind wir dann aber auch schon am Ende der Sendung. Jens? Guter Einstand, oder? Das sag ich jetzt mal.
Ich hoffe es auch. Es hat mich gefreut, es hat mir Spaß gemacht und vor allen Dingen auch die Themenaufbereitung hat mir Spaß gemacht. Und das ist ja schon mal etwas, was man selten hat bei Sachen, die dann doch Arbeit sind. Ja? Also ich finde immer, wenn du merkst, so, wenn dir die Vorbereitung Spaß macht, dann ist es nicht nur Arbeit, sondern dann ist es auch ein Hobby.
Ja, ich sage immer, da nach 5 Folgen sollte man das betrachten,
genau.
Weil am Anfang hat man immer viel zu sagen, was einem so auf der Leber liegt und die Arbeit kommt dann im Grunde, wenn man so ein bisschen anfangen muss, drüber nachzudenken. Wobei auch das, da muss ich sagen, so im Lauf der Jahre hat man dann, also bei mir hat sich dann so eine Gewohnheit entwickelt im Sinne von, wie man etwas ausformuliert und aufschreibt.
Ja.
Und das wiederum macht's dann, kompensiert dann diesen Arbeitsschritt, der dann irgendwann entstanden ist. Aber das hat sich dann tatsächlich auch erst im Laufe der Zeit rausgebildet. Gut, jetzt haben wir aber sehr viel über den Pott. Das machen wir normalerweise hier nicht. Wir wollen ja nicht zu viel verraten. Deswegen mache ich jetzt schnell Schluss, bevor wir euch zu viel verraten. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine schöne Zeit. www.mikroökonomen.de, da findet ihr alles weitere. Bis dahin und tschüss.
Ciao.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.